Servus und habe die Ehre, zu der Jackl erzählt, Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. In der heutigen Episode werfen wir mal einen Blick in die Heimatbilder aus dem Chiemgau. Das war die einstige Beilage zum Traunsteiner Wochenblatt, die vom Historischen Verein für den Chiemgau herausgegeben worden ist, also der Vorläufer der heutigen Chiemgau-Blätter. Und ich habe vor mir liegen die 5. Ausgabe vom Dezember 1913. Und in dieser Ausgabe und in der folgenden schreibt der große Maler und Heimatkundler Max Fürst über Weihnachtslieder und Krippen im Heimatgau. Und wir wollen mal schauen, was Max Fürst uns hier zu berichten weiß über die damaligen Lieder und Krippen, die es bei uns im Chiemgau so gab. Von den kirchlichen drei Hauptfesten prägt Weihnachten wohl die wirksamsten Spuren in das christliche Volks- und Familienleben. Was die Heilige Nacht erzählt, das ist so lieb und schlicht und dabei so unbegreiflich wundersam, dass die Volkspoesie daran sich klammern musste, da hier ein befruchtender Born erquoll, der wahrhaft unerschöpflich ist. Rasch reflektierten daher die frühkirchlichen Weihnachtshymnen, wie sie die heiligen Kirchenväter gesungen, in der Laienwelt und frühzeitig entstanden Weihnachtsgesänge auch in deutschen Landen. Schon im Heliant, 9. Jahrhundert, sind die rossehütenden Hirten in germanische Vorstellungsweisen geschildert, wie sie huldigen, zum Christkind eilen. Bald folgen auch bayerisch-österreichische Dichter. Zunächst ist es hier der Benediktinermönch Hermann von Salzburg aus dem 14. Jahrhundert, der unsere Beachtung beansprucht. Schon damals scheint in Kirchen und Häusern unserer Gegend in der Weihnachtszeit das sogenannte Kindleinwiegen üblich gewesen zu sein, wobei man eine Wiege aufstellte, in welche das Bild eines Wickelkinds gelegt wurde. Von jung und alt ward die Wiege in schaukelnde Bewegung versetzt unter Absingung entsprechender Verse. Zu diesem Brauche ersehen wir deutlich die Frühspur unserer größeren Weihnachtslieder und Spiele, zugleich auch die Anfänge zu plastischen Krippenvorführungen. Von dem erwähnten Mönch existiert ein treuherziges Gedicht, worin Maria im Kindleinwiegen den heiligen Josef um Mithilfe angeht. Das heilige Paar bezeichnet sich hierbei nur mit verwandtschaftlichen Namen. So spricht Maria: Josef, lieber Neffe min, hilf mir wiegen das Kindelin. Worauf Josef erklärt: Gerne, liebe Mome min, hilf ich dir wiegen die Kindelin. Weiterhin war es vor allem der Orden des großen Heiligen von Assisi, welcher den mächtigsten Einfluss auf die Ausgestaltung der volkstümlichen Weihnachtsgebräuche gewann. Treu den Intentionen des heiligen Franziskus, der selbst der begeisterte Träger tiefster, unschuldsvoller Poesie bei einer Weihnachtsmesse auf freier, waldumsäumter Flur eine Krippe aufgestellt und ein leibhaftiges Öchslein und Eselein herbeigeholt hatte, sorgten die Franziskaner dafür, dem schlichten Volk durch Lied und Spiel die hohe Weihnachtsfreude möglichst zu steigern. Aus dem berühmten Liede eines frühen Minoriten leuchtet die volle Glut der Liebe zur göttlichen Mutter und ihrem holden Kinde. Dort heißt es: Jungfrau aller Jungfrauen Heere, nicht dein Kindlein mich verwehre, lass nichts an mich ziehen mit Gewalt, lass das schöne Kind mich wiegen, das den Tod kam zu besiegen und das Leben wieder bracht. Zitat Ende. Hier spricht noch der wohlgeschulte, feierliche Kirchenernst, der aber allmählich seine Ablösung durch die eigentliche Volksdichtung erhält, welche besonders bei uns vor allem volksüblich kräftige Ausdrücke liebt, um den mannigfachen Empfindungen vollen Raum zu schaffen. Leider sind uns aus früher Zeit nur wenig Dichtungen erhalten. Die wenigen aber lassen im Vergleich mit den späteren erkennen, dass anfänglich zunächst nur geistliche Poeten für das Volk dichteten, später jedoch die Laien selbst, Handwerker und Bauern, zum Preise der heiligen Nacht ihre Verse schufen. Mit Vorliebe zog man schon die letzte Adventwoche in das Dichtungsgebiet ein, da in dem erfolglosen Suchen einer Herberge zu Bethlehem durch Maria und Josef ein Motiv sich gab, das so recht geeignet, Rührung und Mitleid in allen Herzen zu wecken. In der wertvollen handschriftlichen Liedersammlung unseres Gebiets, die der Benediktiner Pater Johann Werlin zu Seon im Jahr 1646 anlegte, findet sich ein hierbezügliches älteres Lied, in welchem die heilige Jungfrau die ergreifende Bitte kundgibt, Zitat, »O Bethlehem, du edle Stadt«, meines Geschlechtes herkommen, von dannen auch der David hat seinen Ursprung hergenommen. Ach, über mich erbarme dich, weil die Nacht anbricht, verstoß mich nicht, ein Zimmerlein vergönne. Bei der Missachtung, welche Maria dennoch erfuhr, kann es nicht wundern, wenn die späteren Volksgesänge in den kräftigsten Ausdrücken darob sich ärgern, so zum Beispiel in einem Berchtesgadener Lied, Zitat, Bethlehem itter Tröpf, seid wohl tückisch Köpf, lasst's Kindlein da frieren. So sind es denn die Armen, die schlichten Hirten, die an dem Christkind gut zu machen suchen, was die Hochmütigen und Besitzenden verschuldeten. Der Hauptteil der meisten Weihnachtslieder beschäftigt sich daher mit der Vorliebe in detaillierter Aufzählung, mit all den Empfindungen, Wahrnehmungen und Gesprächen der Hirten schon vor der Erscheinung des Engels, der sie zum göttlichen Kinde ruft. Es sind meist gar köstliche, drollige Äußerungen, die da am Felde sowie beim eiligen Gange zur Krippe noch fallen, um dann bei Darbietung der Opfergaben in innig frommen Bitten und Wünschen auszuklingen. Gerade unsere Gegend erfreut sich eines ungewöhnlichen Reichtums alter Hirten- und Dreikönigslieder. Letztere meist unter Voraustragung eines Sternes von Haus zu Haus gesungen. Das Verlangen von Kindern und auch älteren Weihnachtssingern, womöglich jedes Jahr ein neues Lied zu hören, musste diese Lieder in Überfülle mehren, wobei freilich schließlich nicht selten der eigentliche poetische Born zu Schaden kam, weil die Lust nach Neuem hin und wieder selbst an allzu gesuchten Einfällen und übertriebenen Derbheiten zu sehr sich geltend machte. Von manchem Lied oder Liedfragment kennen wir auch den Dichter oder doch den Sammler. So aus der Feldwies den Metzgersohn Peter Franz, aus Ibersee den Martel Fleidel, Sohn Philipp Ripperdinger, sinnige, originelle Hirtenlieder entstanden auch zu Chieming und Eisenerz. In den genossenschaftlichen Verbänden, wie zum Beispiel hier der Schiffer und der Schmiede, pflegte man an sich gerne nach Meistersingerart im Dichten wettzueifern. Auch aus Traunstein kennen wir ein charakteristisches Weihnachtslied vom Jahre 1782. Es hat einen Virgil Haselberger zum Verfasser, der das Lied nach der Mundart der Bauernsleut in unserem Gebürge, wie er angibt, mit dem üblichen Gespräch der Hirten einleitet, um es mit der Huldigung vor der Krippe abzuschließen. Dieses Lied trägt alle Eigenschaften der üblichen Hirtengesänge ausgeprägt in sich. Freilich erklingen in diesem oder jenem Gedichte noch spezielle Töne, die aber doch zumeist dort sich zeigen, wo in den eigentlichen Krippenspielen, auf die wir noch zu kommen haben, Lieder eingestreut sich finden. Während die Krippenspiele in der sogenannten Aufklärungszeit vorübergehend verschwanden, hielten die einzelnen Weihnachts- und Hirtenlieder sich unentwegt im Gebrauche. Wohl erfuhren sie eine Läuterung von der oft allzu derb rustikalen Form, die sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts in vielen Gegenden eingeschlichen hatte. Das neuere Krippenlied näherte sich wieder mehr den zartsinnigen älteren Volksdichtungen. Es ist erfreulich feststellen zu können, dass das beliebteste Krippenlied des 19. Jahrhunderts, das sich förmlich die Welt eroberte, das in der Heiligen Nacht überall, wo Deutsche wohnen, gesungen wird, an den Ufern der Salzach entstanden ist. No!
Dichter wie Komponist, Hilfsgeistlicher Josef Mohr und Lehrer Franz Xaver Gruber hatten wohl keine Ahnung, welch zündende Empfindungen ihr schlichtes, trautes Lied in ungezählten jungen und alten Christenherzen noch auslösen werde. Als es zum ersten Mal in der Christmesse des Jahres 1818 im Kirchlein zu Oberndorf bei Laufen ertönte und die andächtigen Hörer erfreute. Schon frühzeitig fügten sich an die Weihnachtshymnen und Lieder die Weihnachtsspiele. Ursprünglich wohl auch in Kirchenräumen aufgeführt, wurden sie allmählich nach Häusern und Schulen auf Markt und Straßen übergeleitet, wo sie eine noch freiere, völlig volkstümliche Gestaltung ermöglichten. Unser Chiemgau wies besonders viele solcher Spiele auf, die zumeist dem 16. Jahrhundert angehören dürften. Sie müssen ziemlich bekannt und geschätzt gewesen sein, da der Berliner Musiker Georg Pondo die Texte desselben benutzte, um im Jahre 1589 für die Prinzen und Prinzessinnen des Brandenburgischen Hofes auch ein Weihnachtsspiel zurechtzurichten. Ein kurzes, einfaches Spiel kannte man in Traunstein, das zumeist von Salinenarbeitern zur Aufführung gelangte. Weitaus greifender waren die Spiele, welche zu Wessen, Seebruck und Palling entstanden. In diesen fehlt selbst ein höchst dramatisch wirkender Dialog zwischen Teufel und Engel nicht, welcher die Bedeutung der Heiligen Nacht für die Erlösung der Menschheit zur ganz besonderen Betonung bringt. Selbstverständlich mangelt es all diesen Spielen nicht an zahlreich eingestreuten Hirten- und Engelsgesängen. Manche dieser Lieder sind textlich von hoher Schönheit und haben auch an anderen, oft weit entlegenen Orten Wurzeln zu fassen vermocht. So unter anderem das dem Seebrucker Spiel entnommene Lied »O Wunder, was will dies bedeuten«, welches durch Peselmüller neu entsprechende Vertonung erhielt. Es lautet wie folgt. O Wunder, was soll es bedeuten? Ich höre ein Engel von Weiten. Er hat uns eine fröhliche Botschaft gebracht. Wir alle von Herzen haben gelacht. Ein Engel ist kommen zu sagen, ich hätte mir nicht traut, ihn zu fragen. Es ist kaum vergangen die halbe der Nacht, so leuchtet uns der hellichte Tag. Geht's, Nachbarn, wenn wir's gehen wagen, dem Kindlein ein Opfer zu tragen. Des nimmt's a Willi an Kas und a Ohr und ihn im Lampe a zwar. Geht's, Nachbarn, mei, lasst's eng net kränker, dem Kindlein ein Opfer zu schenken, weil es ist für uns kommen vom Himmel auf die Erd. Es war ja viel mehres nur wert. Ist das nicht ein Lieb über die Massen, wegen unser den Himmel verlassen? Jetzt liegt's in der Krippen auf harten Heu und ist ganz geduldig dabei. O kleins Jesulein, wir dich grüßen, wir fallen dir zu deinen Füßen. Denk an unser Bitten im letzten Streit und führ uns zur himmlischen Freud. Soweit dieses alte Weihnachtslied aus dem Chiemgau. Man sieht an den meisten dieser Krippenspiele, dass neben den eigentlichen naiven Volks- und Dialektdichter noch höher geschulte Männer nachgewirkt haben, um eine möglichst eindringliche Wirkung zu erzielen. Fehlt es all diesen Spielen nicht an frohen, heiteren Episoden, in denen der Volkshumor vollends auf seine Rechnung kommt. So sind derartige Beigaben nur die Folie, von der sich der tiefergreifende Kern der Weihnachtsspiele umso feierlicher abhebt. Wohl am ergreifendsten erfahren wir dieses, wenn wir im Seebrucker Spiel, dem wahrscheinlich von einem Seeoner oder Chiemseer konventualen herrührenden Schlusslied der Hirten lauschen. Dieses lautet wie folgt. O du liebes Jesulein, du bist kommen auf die Erden, dass wir alle selig werden in das arme Krippelein. Herzlich tun wir alle bitten, wir sind schlichte arme Hirten. Und du bist der wahre Gott, einmal muss es sein geschieden. Lass uns nicht unterliegen, wann wir flehen in Sterbensnot, wann die Seele vom Leib wird scheiden. Jesus, tu bei uns verbleiben, lass uns bei dir wohnen dort. Zitat Ende. Im innigen Zusammenhange mit den Weihnachtsliedern und Spielen stehen die Weihnachtskrippen. Ist ihr Alter auch nicht gleich dem der dichterischen Festgaben, so dürften die ersten Versuche, Krippen zu gestalten, ziemlich weit zurückgreifen. Das schon erwähnte Kindleinwiegen bot wohl bei uns die erste Einleitung zu den eigentlichen, umfangreicheren Krippendarstellungen. Außerdem kamen ja aus Italien und Südtirol, wo man schon früher die Krippenschau liebte, mancherlei Anregungen. Diese Einwirkungen fielen auf umso günstigerem Boden, als gerade unser Volk eine ganz besondere Veranlagung für künstlerisches Schaffen, zunächst für Schnitzkunst, kundgab. Die Krippen boten die prächtigste Gelegenheit, diese glückliche Begabung in volkstümlicher Weise, mehr noch als es bisher geschehen, zu entfalten. So war es möglich, dass nicht nur in Kirchen, sondern auch in den schlichtesten Familienhäusern allmählich Weihnachtskrippen Aufstellung finden konnten, um die Festfreude für Jung und Alt zu erhöhen. Diese beliebigen Wechsel unterstehenden Darstellungen erzeigten sich als die in plastische, feste Form übersetzten Weihnachtsspiele und so mussten dem Volke schon darum besonders lieb und teuer sein, weil Aug und Herz nicht auf eine flüchtige Aufführungsstunde angewiesen, sondern jederzeit Gelegenheit zu freudigem Beschauen und Erbauen finden konnte. Wie in einem Mikrokosmos sah man in der kleinsten Krippe die hohen Wunder, mit denen die Christnacht die Menschheit beglückte. So gab es denn auch im Chiemgau schon Jahrhunderte in Häusern und Kirchen Krippen, zu denen ein förmlicher Besuchsturnus zwischen den Nachbarn und Nachbarorten sich herausbildete. Wo man in Kirchen über mehrere Altäre verfügte, da wurde während der Festzeit einer derselben ausschließlich für Krippenaufnahmen zurechtgestellt. Dies berichtet uns eine Tagesnotiz der vortrefflichen Äbtissin Magdalena Heidenbucher von Frauenchiemsee aus dem Jahr 1627 ziemlich eingehend. Dort schreibt sie: Dieses Jahr haben wir durch Rat und Hilf unseres Herrn Beichtvaters und eines Mitkonventualen bei St. Veicht, Pater Wilhelm Volkamp, derzeit Kaplan Alhi gewürst, eine schön Weihnacht hitten und Berg in der Zwölft Pottenkapellen und die heilige weihnachtliche Zeit aufrichten lassen und den Altar diese Zeit dieweil abhüben lassen, bei welchem das gemeine Volk täglich große Andacht erzeigt und ihrem Vermögen nach ziemlicher Massen dazu geopfert haben. Zitat Ende. In der Zeit des 17. Jahrhunderts begann an sich eine gesteigerte, künstlerisch-volkstümliche Ausgestaltung der Krippen, welche die ganze Barock-Rokoko-Periode hindurch währte und die regste Förderung durch Ordensgenossenschaften, zunächst durch Jesuiten und Theatiner, erhielt. Dass die dankbare Anerkennung des Volkes nicht ausblieb, erwähnt ja auch der Bericht der Äbtissin. Bis in die jüngste Zeit war es Sitte, in öffentlichen Krippen auf dem Land Naturalgaben in Butter, Eiern, Obst und Flachs niederzulegen. Ungünstige Verhältnisse bedrohten die Weihnachtskrippe in der Aufklärungszeit Anfang des 19. Jahrhunderts. Ob in unserer Gegend, wie es in anderen Teilen Bayerns geschah, auch amtliche Steckbriefe gegen die öffentlichen Krippen erlassen wurden, Zitat, weil man solcher Vehikel zur religiösen Aufklärung und Belehrung nicht mehr bedürfe, Zitat Ende, vermögen wir nicht zu kontrollieren. Halten dies aber für wahrscheinlich. Die feindselige Haltung, welche regierungsseitig damals alle alten Sitten und Gebräuche zu verdrängen suchte, welche selbst das Abhalten der mitternächtlichen Weihnachtsmesse verbot, war eben des Verständnisses für religiöses und poetisches Fühlen gründlich bar. Erst die Zeit, in der Romantik und Volkstum wieder zu Ehren kam, besserte die Situation und beseitigte die Fesseln, in welche Volksempfinden und Volkskunst geraume Zeit geengt waren. In zahlreichen Kirchen und Privathäusern stellten sich wieder die liebgewonnenen Weihnachtsgebräuche ein. Besonders in Gewerbebetrieben, in denen viele Kunden verkehrten, so zunächst in Bäckerläden, liebte man es, prächtig ausstaffierte Krippen zur Schau zu stellen. Schreiber dieser Zeilen erinnert sich einer besonders schönen Krippe, die um Mitte des vorigen Jahrhunderts im Traunsteiner Salinenbezirk beim Aubeck zu sehen war. Unter den damals in Kirchen aufgestellten größeren Krippen bot jene zu Haslach zumeist den Kindern ungewöhnliche Freude, da ja allerlei, was der Kundige als Anachronismus bezeichnet, angebracht sich zeigte, welches schlicht naiver Sinn als hohe Bereicherung und Beschönerung des Ganzen erachtete. Da waren zum Beispiel Beispiel oben vor dem Stadttor Bethlehems weiß-blau bemalte Schildhäuschen, vor denen römische Soldaten mit Gewehren ausgerüstet Wache hielten. Auch ein die steile Straße befahrender gelb lackierter Postomnibus fehlte nicht. Konnte man doch auf einem der Schornsteine der bethlehemitischen Behausung einen berußten Kaminkehrer seines Amtes walten sehen, über dem höher noch eine Turmuhr die eilenden Stunden zeigte. Vielleicht lag ja gerade in diesen Zutaten für Kinderaugen das wonnige Behagen, weil hier im Gebiete der Krippe nichts Fremdartiges, sondern nur Anheimelndes entgegenwinkte. Ähnlich dem Reize altdeutscher Bilder, die von des Wissens und Gedankensblässe nicht angehaucht, immer und immer sei es auch bei Vorgängen im fernsten Orient, Landschaften und Menschen nur in heimatlicher Gestaltung schauen lassen. Manche Traunsteiner erinnern sich wohl auch gerne der schönen Krippe, welche durch viele Jahre im südlichen Anbau des Presbyteriums der St. Oswald-Kirche zur Aufstellung gelangte. Ein von dem alten Pfarrmessner Ignaz Fürst eigenhändig gefertigtes Werk, das die künstlerische Veranlagung seines Schöpfers im besten Lichte zeigte. Bot doch diese Krippe einen reichen wöchentlichen Wechsel, in dem nicht nur Weihnachten und drei König, sondern auch die bis zum ersten Fastensonntag sich anreihenden Evangelienberichte ihre biblische Vorführung erhielten. Der mächtige Einfluss, den Weihnachtskrippen auf das menschliche Gemüt ausüben, wird wohl selten klarer wahrzunehmen sein, als bei Beachtung der vielen großen und kleinen Besucher jener Seele des Bayerischen Nationalmuseums, welche die zahlreichen deutschen und italienischen Krippen bergen. Leuten, die meist schweigsam und ernst durch alle anderen Ausstellungsräume gegangen sind, löst sich hier vor den mannigfachen Bildern der Weihnacht förmlich die Zunge. Heller leuchten die Augen und die Pulse der Alten, die meist schon schlaff und müde gehen, hier fangen sie an, wieder reger und wärmer zu schlagen, als hätte ein beglückender Frühlingshauch neu sie belebt. Was müssen doch das für hohe, geheimnisvolle Mächte sein, welche solche Zauber zustande bringen? Das hehre Weihnachtswunder, das unseren Glauben und unsere Erlebnisse durchdringt, gefasst in der Form einer kindlich keuschen Kunst, in der wir unsere eigene Jugend wiedererkennen. Diese Faktoren zusammen ergeben den sonnigen Gnadenstrahl, der empfängliche Herzen gleich Weihnachtskerzen zu entzünden vermag. Ich wünsche euch allen, dass ihr auch eure Herzen wie Weihnachtskerzen entzünden werdet am diesjährigen Weihnachtsfest. Ich wünsche euch eine besinnliche und ruhige Zeit, eine Zeit, in der man mit dem Rücken zum Alltag steht, und freue mich, wenn ihr nächstes Jahr auch wieder reinhört, wenn es heißt, der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Habe die Ehre und bleibt mir gewogen.